Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Es ist höchste Zeit, dass wir uns mal wieder mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen. Und wir wollen heute die Eigentumsfrage in den Mittelpunkt dabei rücken. Inzwischen gibt es nicht nur ChatGPT, sondern ganz, ganz viele Large Language Models, Claude, Gemini, Grok, Perplexity. Darauf kommen wir heute noch zu sprechen genauer. Hinzu kommen dann auch noch viele neue KIs, mit denen man Videos oder Fotos erstellen kann. Außerdem gibt es AI-Programme, die Suno oder Udio heißen, mit denen man auch Musik generieren kann. Das ist nochmal ein ganz eigenes Feld, diese Musik. Das ist etwas, was man vielleicht nochmal in einer eigenen Folge aufgreifen kann. Uns geht es jetzt vor allem um die Large Language Models und wie die so vorgehen, wenn sie sich immer weiter optimieren und Texte dabei benötigen, Texte, die von Urhebern erstellt wurden.
Ja, und das passiert natürlich immer wieder nach dem altbekannten Motto Move fast, break things. Ja, also man bewegt sich schnell, schneller als der Gesetzgeber hinterherkommt. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie geht man damit um, wenn zum Beispiel Perplexity alle journalistischen Inhalte, die vor der Paywall sind, scannt, um daraus prägnante Antworten zu formulieren? Oder wenn man, und dabei muss man noch dazu sagen, da wird dann auch auf die Quellen verwiesen. Mhm. Ja, also, mhm. Und da ist die Frage, inwieweit ist das legal oder müsste irgendwie entgolten werden? Ist es Fair Use, wenn ChatGPT mit allen verfügbaren Texten im Internet gefüttert wurde? Und begann das Problem nicht vielleicht sogar schon mit Google Books?
Bevor wir dazu kommen, möchten wir um finanzielle Unterstützung für diesen Podcast bitten. Neben PayPal und Banküberweisung bietet es sich besonders an, Wohlstand für alle über Steady oder Patreon zu unterstützen, sprich zu abonnieren. Und zugleich gibt es ja dafür etwas, nämlich jeden Monat sowohl eine neue Folge der Speakeasy Bar als auch eine neue Folge von Wohlstand für alle Literatur.
Die Speakeasy Bar, in der wir 2 Stunden lang eure Fragen diskutieren, ist bereits zum 10. Mal erschienen, hip hip hurra, und am Wochenende gibt es dann die neue Literaturfolge. Wir sprechen darüber, welche Funktion das Geld im Roman Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara hat. In der Beschreibung findet ihr die Links zu Steady und Patreon. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir danken auch allen, die bereits unser Kinderbuch Die Kleinholzsiebe und das Rätsel des Juggernaut vorbestellt haben. Der Erscheinungstermin rückt immer näher und wir sind immer mehr von Vorfreude beseelt.
Bekanntlich wurden die Large Language Models mit unvorstellbar großen Mengen Text gefüttert und trainiert. Aber wie ist das denn rechtlich zu beurteilen? Das Motto Move Fast and Break Things, das im Silicon Valley noch immer gilt, kommt uns in den Sinn, ja. Und wir können ja feststellen, niemand wurde um Erlaubnis gefragt. Was im Internet verfügbar war, wurde von den KI-Firmen einfach genutzt. Inzwischen werden auch Texte aus Messenger-Diensten zum Training verwendet. Das müssen jedoch dann die User einwilligen. Also irgendwann hat man das wahrscheinlich schon mal so angeklickt. Sind sie einverstanden mit den AGBs und sofort hat man dann dem auch noch zugestimmt. Aber es ist nicht nur etwas, was die Privatleute betrifft, sondern natürlich auch die großen Produzenten von Inhalten. Denn gerade werden sehr viele Klagen angestrebt und wird sehr viel lobbyiert. Sehen wir uns mal etwas genauer einen Fall an. OpenAI, also das Unternehmen, das hinter ChatGPT steht, hat in der jüngsten Vergangenheit mehrere Lizenzvereinbarungen mit Verlagen wie Springer oder der Financial Times geschlossen, um deren exklusiv produzierten Inhalte auswerten zu können, also auch all das, was hinter der Paywall steht und was im Archiv ist, um so die KI zu trainieren. Wie hoch die Summen sind, die da geflossen sind, das ist nicht bekannt.
Warum ist es überhaupt wichtig für die LLMs, also für die Large Language Models, solche Kooperationen einzugehen? Man könnte ja sagen, die haben ja eigentlich schon das komplette frei verfügbare Internet gelesen. Da erscheint doch das Artikelarchiv der Financial Times wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Antwort lautet Retrieval Augmented Generation, kurz RAG. Tatsächlich sind die LLMs mit Milliarden Parametern von Daten gefüttert worden. Jedoch auf der Grundlage dieser immensen Datenmenge mit solchen Premium-Inhalten wie von der Financial Times kann man das Sprachmodell noch spezifischer optimieren. Und vor allem soll damit das Halluzinieren verhindert werden. Das werden sicherlich alle schon mal erlebt haben, die ChatGPT und Co. ausprobiert haben. Das LLM sagt niemals, dass es keine Antwort habe, sondern produziert einfach weiter Sätze, die zwar grammatikalisch völlig richtig sind, aber inhaltlich überhaupt nicht stimmen. Und plötzlich werden Autoren, nach denen man fragt, eigenartige Zitate in den Mund gelegt oder es werden Studien referiert, die es so gar nicht gibt, die überhaupt nicht existieren. Und außerdem ist es ein sehr schwerfälliges System, weshalb überholte Daten prägender sein können, als es gewünscht ist. Und durch eine externe Datenbank einer Zeitung muss nicht das gesamte System aktualisiert werden, sondern die Aktualisierung kommt durch das Anzapfen dieser Datenbank zustande.
Es dauert, bis ein LLM zuverlässig weiß, dass ein Minister zurückgetreten ist und jetzt durch einen neuen ersetzt wurde oder ein Unternehmen insolvent ist. Eine Zeitung hat die Informationen sofort mit RAG oder AAG können auf dem LLM aufbauende Chatbots jetzt erstellt werden, die aktuell sind und verlässlich einen Themenbereich beantworten können. Die Financial Times ist ja, wie wir wissen, eine seriöse Quelle. Wenn diese Daten durch die Vektorberechnung priorisiert werden, vermeidet man, dass alle Daten gleichwertig behandelt werden und dann vielleicht sogar nur nach reiner Quantität eine Antwort kommt. Also machen wir das mal an einem simplen Beispiel fest. Nehmen wir an, jemand hätte Bots programmiert, die bei Reddit und sonst wo überall die infame Lüge verbreiten, dass Christian Lindner ein Fan der Kindergrundsicherung ist. Und dann würde aber in einem Financial Times Artikel das Gegenteil davon stehen, also die Wahrheit. Dann würde der Chatbot sich für diese Antwort der Financial Times würde sich darauf beziehen, also würde sich auf diese Quelle stützen und nicht auf die vielen Lügen im Internet. Vor einem Jahr haben ja doch sehr viele spekuliert, dass also bald nur noch die Quantität entscheidend ist. Es gab ja so Leute, die so Bots programmiert haben mit ihren eigenen Namen und diese Bots haben dann überall hingeschrieben, weiß ich nicht, Ole Nymon ist der Allergrößte und dann hofften sie, dass sie irgendwann die KI damit anlernen, das dann auch zu übernehmen. Aber nein, es wird also künftig nicht die reine Quantität sein, sondern an diesen Lizenz Vereinbarung sieht man schon, es geht darum, dass man die LLMs zuverlässiger machen will durch RAG.
Ich hoffe, da wird auch die Financial Times sich widersprechen bei dem, was du hier vorgetragen hast. Aber gut, es ist auch interessant, dass man dann so eigentlich so ein kleines Comeback des etablierten Journalismus dadurch hat, ne? Also oftmals totgesagt, aber jetzt merken dann auch doch die KIs irgendwie, okay, man kommt doch nicht drum herum, das als Benchmark irgendwie oder als Goldstandard zu nutzen.
Ja, es ist das Eingeständnis, dass Journalismus wichtig ist und zugleich, wir wissen ja nicht, welche Summen da geflossen sind, ist ja diese große Angst da, dass man das alles so gut füttert, dass die Journalisten wirklich dann nur noch die Zuarbeiter sind und die Leute aber sich eigentlich nur noch, wenn sie Nachrichten konsumieren, mit KIs austauschen. Jetzt kann man natürlich noch sagen, man holt die KIs selbst ins eigene Medienhaus, auch diese Ansätze gibt es ja oder entwickelt selbst welche, aber naja.
Das glaube ich aber nicht, aus einem ganz einfachen Grund, weil die meisten Leute gehen ja nicht hin und fragen nach bestimmten Neuigkeiten, sondern die lassen sich ja schon die Neuigkeiten kuratieren, entweder vom Algorithmus oder von der Tagesschau-Redaktion, aber es ist ja schon so, dass die wenigsten Menschen jetzt spezifisch nach dieser und jenen Info suchen, von daher, da
das
bin
stimmt.
Ich noch recht optimistisch, dass
aber stell dir vor,
das nicht passiert.
Du hast jetzt eine KI, die auf solche seriösen Ressourcen zurückgreifen kann und als LLM schon sehr groß ist. Und du kannst einfach der KI sagen, guten Morgen, ich bin gerade aufgestanden, ich hätte gerne eine Zeitung mit den wichtigsten Inhalten, vor allem aus dem Westen, mit einem wirtschaftlichen Schwerpunkt und bitte nur so viel Text, dass ich es in 15 Minuten konsumieren kann. Und dann erstellt die KI dir deine Zeitung. Das ist schon eine erhebliche Konkurrenz, ne?
Das stimmt. Ich hoffe, es kommt bald so. Es klingt hervorragend. wir wollen nicht ablenken. Wir bleiben aber beim Technischen erstmal. Also zum einen benötigen diese AIs dringend mehr Daten und deshalb sind exklusive Inhalte äußerst wertvoll. Zum anderen nimmt die Qualität der frei verfügbaren Daten immer mehr ab und das liegt auch an den KIs selbst, denn man kann sogar sagen, die KIs unterminieren ihre eigene Grundlage, denn immer mehr Inhalte im Netz werden ja durch KIs erstellt. Es gibt zahllose Nachrichtenseiten, die komplett KI-generiert sind. Natürlich sind das große Fake News schleudern. Und die Gefahr ist real, dass OpenAI und Co. mit diesem Müll ihre LLMs trainieren. Folglich kommt den Medienhäusern wieder mehr Relevanz zu, da sie diese KI-Feedback-Schleifen durchbrechen können, was auch die New York Times erkannt hat, die OpenAI den Kampf angesagt hat. Sie verklagt nämlich OpenAI und Microsoft, dass LLM ohne Erlaubnis mit Daten der Zeitung gefüttert wurden.
Die New York Times schreibt selbst: Die Klage enthält keine genaue Geldforderung, aber sie besagt, dass die Beklagten für Milliarden von Dollar an gesetzlichen und tatsächlichen Schäden im Zusammenhang mit dem unrechtmäßigen Kopieren und Verwenden der einzigartig wertvollen Werke der Times verantwortlich gemacht werden sollten. Außerdem werden die Unternehmen aufgefordert, alle Chatbot-Modelle und Trainingsdaten zu zerstören, die urheberrechtlich geschütztes Material von The New York Times verwenden. Übrigens wurden weitere Klagen eingereicht, etwa vom Autorenverband Authors Guild. Hinter dieser Klage stehen die Bestseller-Autoren Jonathan Franzen und John Grisham. Diese New York Times-Klage wurde Ende 2023 eingereicht und derzeit wird verhandelt und nun wird es wirklich absurd. Die Zeitung will nicht, dass ihre originellen Inhalte von ChatGPT verwendet werden. Und wir sprechen jetzt hier nicht von den Paywall-Inhalten, sondern auch alles das, was frei verfügbar ist. Das ist ja zunächst mal intuitiv völlig verständlich.
Ja, und jetzt geht OpenAI zu einem bemerkenswerten Gegenangriff über. Der Bundesrichter soll nun die Zeitung dazu zwingen, alle Reporternotizen, Interviewprotokolle und andere Materialien, die zur Erstellung der Artikel vonnöten gewesen sind, nun einmal öffentlich zu machen. Und so lässt sich nur zeigen, welche Inhalte originär von der New York Times sind und welche frei verfügbar waren. Dass die New York Times dies natürlich nicht tun können, schon wegen des Quellenschutzes, ist völlig logisch, aber die Argumentation der OpenAI-Anwälte ist wahnsinnig clever, da sie den Spieß umdrehen. Artikel bestehen zu einem großen Teil aus frei verfügbaren Informationen, Kollegen schreiben von Kollegen ab, sie paraphrasieren nur leicht und was ist eigentlich mit Pressemitteilungen oder Interviews? Wer ist da der Schöpfer? Wir kennen das alle, irgendwo sagt ein Minister in irgendeinem Interview mit irgendeiner Zeitung was und andere Zeitungshäuser bauen darauf ganze Artikel aus, wo sie eigentlich nur das paraphrasieren und dann nochmal mit einer DPA-Meldung vermischt einordnen. Und das war es da eigentlich schon. Also wer ist in solchen Fällen der Schöpfer? Wann ist eine Schaffenshöhe erreicht, dass man von Originalität sprechen kann? Suggeriert wird durch diese Argumentation, dass es zwischen der New York Times und OpenAI kaum einen Unterschied gibt. Und das wird für die Gerichte sicherlich nicht einfach sein, klare Definitionen zu entwickeln.
Ja, wir wissen natürlich jetzt so intuitiv, doch, es gibt schon einen Unterschied. Aber sobald wir jetzt anfangen wollen, das zu definieren, wird es schon gar nicht so einfach sein. Ne? Also jetzt schon für uns und wenn man es dann juristisch korrekt machen will. Derzeit gehen die KI-Entwickler wirklich all in, um das Bestmögliche rauszuholen. Diese Unverfrorenheit ist mitunter schockierend. Microsofts KI-CEO Mustafa Suleiman sagte vor 3 Wochen beim Aspen Ideas Festival: Ich denke, dass in Bezug auf Inhalte, die sich bereits im offenen Web befinden, der Gesellschaftsvertrag für diese Inhalte seit den 90er Jahren darin besteht, dass sie Fair Use sind. Jeder kann sie kopieren, neu erstellen und vervielfältigen. Das war Freeware, wenn Sie so wollen. Das war die Übereinkunft. Auf diese eigenwillige Auslegung von Fair Use kommen wir gleich noch zu sprechen. Weiter sagte Suleiman: Es gab eine davon abgetrennte Kategorie, bei der ein Verleger oder ein Medienunternehmen ausdrücklich sagte: Durchsuchen und sammeln Sie bei uns nicht, außer für den Zweck, einen Index zu erstellen, sodass andere diese Inhalte finden können. Das ist eine Grauzone. Also Suleiman gesteht hier, ja, es gibt eine Grauzone. Das ist aber nur da, wo man sich fragt, naja, wo fängt also das Datenauswerten an, also wo wird es rechtlich problematisch und wo es erlaubt. Und wir haben aber zum anderen dieses Fair Use, wo er sagt, naja, was im Netz ist, ist im Netz und wenn es verfügbar ist, ist es verfügbar. Und er sagt dann auch, wie diese KIs bislang gearbeitet haben. Man meint da nicht nur OpenAI. Er sagt, bisher haben einige Leute diese Daten genommen. Ich wüsste nicht, wer das nicht getan hätte. Und das wird jetzt gerichtlich geklärt.
Was ist ursprünglich überhaupt mit Fair Use gemeint? Wenn zum Beispiel jemand in einem YouTube-Video einen Fernsehausschnitt verwendet, um daran etwas zu erläutern, dann ist es nicht eine Kopie, sondern ein eigenes Werk. Man kann unter Umständen einen Filmausschnitt in einer Filmanalyse verwenden, aber man kann nicht den kompletten Film hochladen und nur am Ende des Videos ein paar Anmerkungen machen. Das würde kein Gericht als Fair Use definieren. Da gibt es dann ja auch in Deutschland Gesetze mit Zitatrecht und so. Ja, wie viele Sekunden lang darf ein Ausschnitt sein, der vorgelesen wird oder ein Filmausschnitt, der gezeigt wird oder was auch immer. Das ist alles relativ anspruchsvoll geregelt. Jetzt produziert die KI aus den Daten auch etwas Neues, aber erzeugt werden keine neuen, originellen Daten. Das gesamte Modell beruht darauf, Vorhandenes neu zu kompilieren. Und das wird, um in unserem Beispiel zu bleiben, von einem Film oder von einem Buch etwas verwendet. Suleiman suggeriert außerdem, dass man, sobald man etwas ins Netz stellt, eingewilligt hat, dass jeder etwas von einem kopieren kann.
Sean Hollister von The Verge schreibt, ich bin kein Anwalt, aber selbst ich kann Ihnen sagen, dass in dem Moment, in dem Sie ein Werk schaffen, dieses in den USA automatisch urheberrechtlich geschützt ist. Sie brauchen es nicht einmal zu beantragen und Sie machen Ihre Rechte ganz sicher nicht ungültig, nur weil Sie es im Internet veröffentlichen. Also das ist ja so ein bisschen, was jetzt da mitschwingt bei Suleiman, dass er sagt, naja, wenn es doch im Netz steht, dann können wir da doch Zugriff drauf haben und zwar komplett. Das fällt alles unter Fair Use. Jetzt muss man es auch, ja.
Ich will nur kurz sagen, es ist ja schon die Art und Weise, wie eigentlich sich das etabliert hat. Dass das Netz eigentlich so eine Wildwest-Mentalität hat. Ich weiß noch, wie vor ein paar Jahren die Angst umging, ja, eventuell könnten jetzt durch irgendwelche neuen Urheberrechtsreformen könnten zum Beispiel Memes verunmöglicht werden. Nichts dergleichen ist passiert. Es wurde weiter gememt und ich habe auch noch nie davon gehört, dass in den letzten Jahren irgendwer, der einfach nur einen Screenshot von irgendeinem Film oder so genommen hat und einen Witz draus gemacht hat, dafür auch nur verklagt, geschweige denn verurteilt worden sei. Also es ist völlig normal für uns alle, dass wir uns im Netz so bewegen, dass wir urheberrechtlich geschützte Werke nehmen und mal mehr oder weniger originell verfremden für unsere eigenen Zwecke. Das ist ja wirklich völlig selbstverständlich. Und aus dieser Perspektive ist dann ja auch die Rechtfertigung dieser AI-Gründer sehr verständlich, finde ich, dass die sagen, naja, eigentlich ist es doch so der unausgesprochene Gesellschaftsvertrag, auf dessen Basis wir alle im Netz gehandelt haben, über all die Jahre hinweg.
Genau, du handelst ja punktuell dann als User, aber das ist noch nicht, dass du dein Geschäftsmodell darauf aufgebaut hast. Also das scheint ja irgendwie ein...
Ist aber auch schwierig zu trennen. Also genau. Ich sag mal so, wenn El Hotzo ein Meme zu irgendwas macht, dann ist dieses Meme nicht monetarisiert. Wenn der aber natürlich auf seinem Instagram-Kanal, was ja schon ab und zu mal vorgefallen ist, Werbung macht, dann ist es ja so, dass er auf Basis solcher Memes beispielsweise berühmt geworden ist und sich eine Reichweite aufgebaut hat und nur durch diese Reichweite dann Geld verdient. Da ist es ja auch schwierig auseinanderzuhalten, woher jetzt das kommerzielle auf und wo beginnt es?
Nee, ich glaube gar nicht, dass es punktuell auch kommerziell sein darf. Also du kannst ja Geld verdienen mit etwas und hast trotzdem da irgendwelche Auszüge aus etwas drin, hast ein Zitat oder so. Das ist ja gar nicht das Ding. Nur wenn du einfach sagst, dass mein ganzes Modell besteht daraus, dass ich Inhalte scanne und damit daraus was mache. Das ist die Frage, ob das vergleichbar ist mit einem Fair-Use-Verhalten, das man an den Tag legt. Und auch dieses Fair-Use ist ja immer eine Sache der Betrachtung. Du hast jetzt eben so gesagt, naja, da wird ja nie geklagt. Also das Abmahn-Anwalts-Business ist schon ein Riesen-Business inzwischen geworden. Und da werden natürlich laufend Leute abgemahnt.
Ja, ich meinte jetzt auch nur in Bezug auf Memes, dass ich da jetzt nichts kenne aus der jüngeren Vergangenheit.
Ja, ist halt immer die Frage, wer will es drauf anlegen, das zu tun, ne? Aber ich glaube, also da ist einfach sehr viel, viel unklar. Aber man merkt schon, je länger man darüber nachdenkt, desto schwieriger wird eigentlich der Fall. Wenn wir das ein bisschen vertiefen wollen, können wir uns mal eine Einschätzung zu Gemüte führen, die Andreessen Horowitz, also diese Wagniskapitalfirma, für den US-Kongress verfasst hat. Kann man auch nachlesen an der Congress Library online. Andreessen Horowitz vertreten ja meist libertäre Ansätze, halten aber zugleich, wie wir merken, dem US-Imperium die Treue.
Zunächst macht die Firma deutlich, dass die KI-Modelle sich nur so schnell entwickeln, weil sie mit einer fast unvorstellbar großen Menge von Inhalten trainiert werden können, von denen ein Großteil aufgrund der Leichtigkeit, mit der Urheberrechtsschutz erlangt werden kann, dem Urheberrecht unterliegen wird. So werden beispielsweise große Sprachmodelle auf annähernd dem gesamten Korpus des geschriebenen Wortes trainiert. Das heißt also, selbstverständlich wurden urheberrechtlich geschützte Texte verwendet, jedoch solle man sich die KI-Modelle nicht wie riesige Lagerhäuser vorstellen. Das heißt, die LLMs, ebenso wie die Musik- und Bild-KIs, wurden zwar mit urheberrechtlich geschütztem trainiert, aber sie haben nur statistische Daten gespeichert, sie enthalten nicht alle Texte wie eine Online-Bibliothek. Und das zeige sich daran, dass KIs schwache Erinnerungsraten haben. Folglich kann man sie jetzt nicht als Archiv verwenden, wenn man Originaltexte sucht. Zitat, der Output eines generativen KI-Dienstes ist empirisch gesehen in der überwiegenden Mehrheit der Fälle einem bestimmten urheberrechtlich geschützten Werk, das zum Trainieren des Modells verwendet wurde, nicht wesentlich ähnlich im Sinne des Urheberrechts.
Es werden also keine Kopien von Originalen angefertigt. Diese Argumente zielen auf die Art, wie KIs arbeiten, aber interessanterweise führt Andreessen Horowitz noch einen anderen Aspekt an, der wohl noch wichtiger zu sein scheint. Da heißt es, in den letzten 10 Jahren wurden enorme Investitionen, Milliarden und Milliarden von Dollar in die Entwicklung von KI-Technologien getätigt, wobei man davon ausging, dass nach dem geltenden Urheberrecht jede Vervielfältigung, die zur Gewinnung statistischer Fakten erforderlich ist, zulässig ist. Eine Änderung dieser Regelung wird die etablierten Erwartungen in diesem Bereich erheblich stören. Diese Erwartungen waren ein entscheidender Faktor für die enormen Investitionen von Privatkapital in KI-Unternehmen mit Sitz in den USA. Und dann heißt es sehr unmissverständlich, ohne den Schutz von Fair Use gäbe es heute keine allgegenwärtige Technologien wie Internetsuchmaschinen. Und dann wird als positives Beispiel ausgerechnet Google Books angeführt. Ja, das war ja damals eine heiße Diskussion. Google Books zeigt nicht die kompletten urheberrechtlich geschützten Werke an, aber hat die Bücher dennoch gescannt und man kann davon ausgehen, dass natürlich diese Scans, diese Inhalte der Suchmaschine dienlich sind. Und jetzt kann Google das auch prima für die KI verwenden.
Als Google schon 2004 begann, alle Bücher der Welt zu scannen, da sorgte das durchaus für Irritation, aber es konnte ja auch niemand das Unternehmen dabei einfach so stoppen. Und Andreessen und Horowitz erklären nun, dass wegen Fair Use die USA an der Spitze der KI-Forschung stehen und jetzt wird hier ein Bedrohungsszenario aufgemacht und das zitiere ich einfach mal, es besteht ein sehr reales Risiko, dass die übereifrige Durchsetzung des Urheberrechts in Bezug auf KI-Training oder die Ad-hoc-Beschränkung der Fair-Use-Doktrin, die KI-Training angemessen schützt, die Vereinigten Staaten den Kampf um die globale KI-Dominanz kosten könnte. Und diese Argumentation funktioniert bereits seit einigen Jahren hervorragend. Hat man sich im Silicon Valley der Nullerjahre noch vor allem antistaatlich gebärdet, hat man es nun geschafft, den Libertarismus mit der Staatsdoktrin zu vermählen. Also früher, da argumentierte man gegen politische Regulierung, weil man so tat, als ginge es um die Freiheit des Einzelnen, um reinen Konsum ohne Gängelung durch Regierungen. Heute argumentiert man gegen politische Regulierung, indem man sagt, dass dies im Interesse der Politiker sei.
Ja, in gewisser Weise ist das ja korrekt. Staaten stehen sich im internationalen Konkurrenzkampf gegenüber und alles, was die heimische Wirtschaft schwächt, schwächt dann auch den Staat auf der geopolitischen Bühne. Die Amerikaner haben zwar lauthals Kartellverfahren angedroht und manche haben auch begonnen, um Digitalkonzerne einzuhegen, aber eine Zerschlagung von Meta und Amazon würde der US-Wirtschaft doch erheblichen Schaden zufügen. Oligopole sind daher sehr wünschenswert und es ist ja auch so, dass zwar gern der Wettbewerb in der Marktwirtschaft beschworen wird, aber man möchte jetzt nicht den Wettbewerb auf dem internationalen Parkett verstärken. Ja, da sagt man nicht, toll, wenn wir erstmal Amazon zerschlagen haben, dann hat Temu viel bessere Chancen oder so. Und es war Warren Buffett, der schon vor Jahren amüsiert auf diese Kartellstreitigkeiten blickte und auf den globalen Konkurrenzdruck verwies. Andreessen Horowitz sprechen ist dann auch sehr klar aus internationaler Perspektive ergibt sich für sie Folgendes. Die wachsende geopolitische Rivalität zwischen den USA und China macht die Vorherrschaft im Bereich der KI zu einer Schlüsselkomponente unserer nationalen Verteidigungsstrategie.
Ja. Die wissen, wie man sich die Politik nutzbar macht. Und das ist sicherlich auch ein generelles Problem von Kapitalismuskritik oder Kapitalismusanalyse, dass man sich zu sehr Kapitalismus so als ein System der Produktion, von Ausbeutung, von Tausch und all dem vorstellt, aber die politische Komponente übersieht. Dass es natürlich immer noch die Nationalstaaten sind, die mit ihrer Gewalt den Kapitalismus erst geschaffen haben. Und die dann versuchen, ihn sich nutzbar zu machen, also die durch die Stärke ihrer nationalen Kapitale auch eigene Stärke erlangen wollen in der Welt. Ja, also da, wo die Wirtschaft stark ist, da hat man natürlich auch die beste Basis für militärische Potenz und für diplomatische Potenz. Und hier sehen wir nun, dass man da sich also sehr pragmatisch dann auf einmal zeigt. Da müssen dann zur Not auch mal Urheberrechtsfragen nachrangig behandelt werden. Und es macht diese Wagniskapitalfirma, die wir jetzt mehrfach zitiert haben, noch einen weiteren Punkt. Und zwar sagt sie, dass nur milliardenschwere Konzerne sich eine Lizenzierung leisten könnten und folglich kleinere KI-Entwickler überhaupt keine Chance haben. Und zudem ergeben sich bei einer Lizenzierung praktische Probleme. Man müsste jeden Blog, jedes User-Forum lizenzieren. Man hätte es mit Millionen nicht ermittelbarer Urheber zu tun, die zum Beispiel sich hinter anonymen Usernamen verbergen. Und außerdem wäre die Summe, die man jedem einzelnen Produzenten von Inhalten zahlen müsste, lächerlich gering. Und deshalb wird es nur für Premium-Inhalte Lizenzverträge geben. Um die Höhe des Anteils streiten sich nun Medienhäuser und Verlage mit KI-Konzernen vor Gericht oder sie schließen Deals. Vergleichen wir das mit Google. Der Konzern sucht das Netz durch, optimiert die Suchmaschine, zeigt aber dem Nutzer nicht den kompletten Inhalt, sondern nur kurze Teaser an.
Ja, mit den KIs ist das anders. Wir müssen da gar nicht mehr verlinkte Inhalte anklicken. Wir bekommen die Antworten dann also direkt auf der KI, die wir abonniert haben, zu sehen. Nehmen wir mal ein Beispiel Perplexity. Das Programm funktioniert wie eine Suchmaschine. Also man stellt eine Frage, zum Beispiel, welche KI-Investitionen plant Mark Zuckerberg? Und dann erhält man kurze, mit Nummern versehene Antworten, also sehr übersichtlich. Erstens, Meta beabsichtigt, bis zu 45 Milliarden US-Dollar in KI zu investieren, um in diesem Bereich Marktführer zu werden. Oder Punkt 5, das Unternehmen hat kürzlich 350.000 Nvidia H100 Grafikchips gekauft, um die Entwicklung von KI-Software voranzutreiben. So, und zu diesen Antworten sind die jeweiligen Artikel und Websites verlinkt, von denen die Informationen stammen. Während man über die Google-Suche erst ein paar Artikel öffnen und sich durch viele Zeilen kämpfen musste, um die konkrete Antwort zu erhalten, wird hier also alles schon stichpunktartig aufgelistet und oft reicht das auch. Und wir wissen ja, dass selbst nachrichtig gehaltene Artikel viel unnütze oder altbekannte Informationen enthalten und zudem kann ja auch der Verfasser eines solchen Artikels nicht wissen, was ich jetzt genau wissen will. Also will ich nur wissen, wie die Parlamentswahl in Frankreich ausgegangen ist oder will ich auch was zu den Reaktionen aus Deutschland lesen oder möchte ich überhaupt mal dieses Wahlsystem in Frankreich verstehen? Warum kommt es da zu Stichwahlen? Und das kann ich natürlich mit konkreten Fragen mir von Perplexity direkt beantworten lassen. Und das ist doch eher was, was den Journalismus schwächen könnte.
Auf jeden Fall. Und das ja in einer doppelten Hinsicht. Es macht vielleicht den Besuch dieser Webseiten ohnehin überflüssig. Und dieses Geschäftsmodell dieser viel zu langen Artikel mit vielen unnötigen Informationen, das wird dadurch ja auch angegriffen. Denn diese Artikel, die sind ja nicht aus Dummheit so lang geraten oder so unpräzise geraten oftmals, sondern um dem Leser möglichst viel Text vorzuhalten, damit er viel scrollt und zwischenzeitlich immer wieder Werbeanzeigen eingeblendet werden können. Das wird ja sicherlich der Hauptgrund sein. Das kennt ja jeder, der sich dafür interessiert, wo läuft dieses oder jene Fußballspiel am Wochenende. Und dann gibt es immer bei den großen...
Genau, du kennst das natürlich. Die Frage, die mich jeden Tag bewegt.
Aber es ist so ein schön banales Beispiel, weil es ist so eine ganz sachliche Info, die könnte man sofort beantwortet haben, läuft bei DAZN oder läuft bei Sky. Aber es ist dann immer so, dass diese Sportseiten Artikel haben zu jedem einzelnen Spiel, wo kann ich dieses oder jenes Spiel sehen. Und dann stehen da erstmal alle Informationen am 24. Spieltag der Saison 2023-24 treffen Leverkusen und München in der und so weiter und so fort Arena aufeinander. So, also das ist irgendwie das. Und dann scrollt man da immer und immer weiter und irgendwann unten steht die eine einzige Info, für die man auf den Artikel geklickt hat, weil den Rest, dass das Spiel läuft, wusste man ja eh schon, weil man will es ja sehen. So, und dieses Geschäftsmodell wird natürlich auch dann dadurch verunmöglicht, dass man solche unsinnigen Artikel schreibt, wenn man einfach dank der KIs sofort die Antwort parat hat. Und das ist das Entscheidende. Perplexity ist nicht geschwätzig. Die unter anderem von Jeff Bezos finanzierte AI, die verlinkt zwar auf die ursprünglichen Artikel und so klickt man auf die eine oder andere Entdeckung, aber grundsätzlich entwertet hier die KI vor allem den Journalismus. Es besteht kein Grund, Perplexity zu verlassen. Die entscheidende Antwort steht schon da und damit gehen dem Journalismus Werbeerlöse flöten. Und natürlich greift Perplexity nur auf Inhalte zurück, die vor der Paywall stehen. Und man könnte sagen, dies sei doch im Journalismus und darüber hinaus eine gängige Praxis. Also wenn wir im Podcast sagen, dass im Handelsblatt dies oder das stand, zum Beispiel, dass VW und Mercedes im Innovationsranking zurückgefallen sind und wir dann sogar noch den Artikel verlinken, dann werden ja nur ganz wenige den Artikel selbst anklicken und lesen. Und ebenso ist es, wenn wir einen solchen Satz in der Tagesschau hören, wo es noch nicht einmal Links gibt. Aber wo ist der Unterschied?
Ja, es ist wieder diese Frage, wie unterscheidet man? Und da kann man auch wieder vielleicht sagen, es ist einmal die Quantität, mit der das geschieht und dass Perplexity ja ganz darauf aufgebaut ist. Also neben der Quantität kommt also dieser systematische Vorgang hinzu. Die KI-Modelle basieren ja darauf, dass sie alle Daten scrapen. Und es sieht ja so aus, das haben wir jetzt eben schon gehört, das wird nicht einfach gespeichert, aber die werden damit trainiert, um immer besser zu werden, um die Antworten immer präziser geben zu können. Und man kann jetzt ja Folgendes sehen. Das Internet ist keine junge Erscheinung mehr. Es ist nicht mehr Neuland, wie Angela Merkel sagte. Die Vermachtung des Internets ist weitgehend abgeschlossen, könnte man sagen. Und jetzt kommt sowas Neues mit AI, aber wir sehen, es gibt zwar dieses Frontier-Gehabe, also man fühlt sich so ein bisschen auf wie im Wilden Westen, aber wir beobachten eher so einen Kampf zwischen Giganten, die sich schon lange etabliert haben, Microsoft, Meta oder dann die großen Medienhäuser wie New York Times. Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat jetzt kürzlich gesagt, ein großes Risiko sehen wir darin, dass große Technologieunternehmen ihre Marktmacht auf verschiedenen Märkten innerhalb ihres Ökosystems ausnutzen. Besonders hoch ist die Konzentration an der Spitze der Wertschöpfungskette, wo große Basismodelle für die Verwendung in verschiedenen Anwendungen trainiert werden. Diese Modelle benötigen große Mengen an Daten, Rechenleistung, Cloud-Infrastruktur und Talenten, über die nur wenige Akteure verfügen.
Um das klarzustellen, Vestager beklagt hier nicht, dass die Inhalte der Menschheit kommerziell genutzt werden, sondern sie hat bloß Bedenken, dass nur die großen Player unter sich das Ganze jetzt ausmachen, wodurch europäische Entwickler das Nachsehen hätten. Also eigentlich, du hast vorhin schon gesagt, das US-Imperium und die Entwickler dort, die gehen Hand in Hand. Und hier hat man jetzt auch wettbewerbsrechtliche Bedenken, aber die eigentlich auch vor allem deshalb vorgetragen werden, weil die eigene Seite dabei so schlecht aussieht. Ansonsten würde man das Ganze wahrscheinlich deutlich lockerer sehen. Der Vorsprung des etablierten Kapitals ist allerdings derart groß, dass eine rechtliche Einhegung nur schwer möglich ist. Die Macht ist schon relativ klar verteilt. Es gibt niemanden mehr, außer vielleicht ein paar Großverlage, die ihr Stück vom Kuchen abbekommen können. AI-Expertin Lee Tiedrich erläutert auf der OECD-Seite zudem den Zwiespalt eines strengen Urheberrechts in Bezug auf Data Scraping. Zitat: Neben der Förderung kommerzieller LLMs können gescrapte Daten Forscher mit dringend benötigten Daten versorgen, um das soziale Wohl zu fördern. Das Environmental Journal erklärt zum Beispiel, wie gescrapte Daten die Nachhaltigkeitsanalyse verbessern. Nature berichtet, dass gescrapte Daten die Forschung über opioidbedingte Todesfälle verbessern. Trainingsdaten in verschiedenen Sprachen können dazu beitragen, KI für Nutzer in Afrika und anderen unterversorgten Regionen zugänglicher zu machen.
Und zudem ist es ja, du hast ja schon so Beispiel Meme genannt, nicht wünschenswert, wenn jetzt die Nachahmung von kreativen Inhalten limitiert wird, darum geht es ja auch, also wenn ein gewisser Stil limitiert wird, soll das jetzt wirklich verboten sein, wenn eine KI einen Text im Stil von Stephen King verfasst? Wenn ich das als Autor tun würde, das könnte ich mich ja auch hinsetzen und das machen, dann wäre das ja rechtlich unbedenklich. Und der Soziologe Gabriel Detard sagt ja schon vor über 100 Jahren, dass Kultur Nachahmung grundsätzlich bedeutet. Es ist ja verboten, ein Bild zu kopieren und dann vielleicht sogar noch als Original auszugeben. Aber niemand könnte mir ja verbieten, ein Bild im Stil von David Hockney oder Maria Lasnik zu malen. solange ich nicht vorgebe, dass dies die Bilder dieser Künstler sind. Und jetzt wird das aber alles gerade verhandelt. Also die Bildagentur Getty Images klagt gegen Stability AI, aber auch hier fragt man sich, ist das jetzt wünschenswert, wenn eine solche Bildagentur den Prozess gewinnt? Und ja, wo hört Nachahmung auf und wo fängt Kopie an? Also das sind doch sehr, sehr viele Graubereiche, die sich da tagtäglich aufs Neue auftun.
Ich glaube, man kann die Frage recht einfach beantworten. Ist das wünschenswert? Nun muss man sich sicherlich nicht bedingungslos auf irgendeine Seite schlagen, dass man hier jetzt den einen Großkonzern gegen den anderen verteidigt oder so. Das stellt sich ja eh keiner die Frage, was sagen wir dazu dort vor Gericht oder so. Aber wir können ja festhalten, es ist ein technologischer Fortschritt, der durch diese derzeit diskutierten Praktiken ermöglicht wird. Und jetzt kann man natürlich immer sagen, das findet unter kapitalistischen Bedingungen statt und deshalb profitieren da nur weniger davon und so. Und das stimmt auch alles, wenngleich das ja auch nicht ganz stimmt. Also es ist ja schon so, dass auch vielleicht für alltägliche Anwendungen dadurch das Leben der Menschen verbessert werden kann, dass man neue Dinge kann, die man früher nicht konnte und all das. Und das finde ich ist erstmal positiv zu bewerten. Da würde ich mich doch eher in diesem Fall auf die Seite derer schlagen, die da sich schnell bewegen und Dinge zerbrechen. Weil da tatsächlich gewisse zivilisatorische Fortschritte auch mit einhergehen können, auch wenn man, wie wir es gleich noch tun werden, das sicherlich auch kritisch einordnen sollte. Kommen wir nochmal auf eine Alternative zu sprechen, die für Andreessen und Horowitz keine ist. Was ist denn, wenn man einfach alle Urheber honorieren würde, wenn man deren Inhalte nutzen will? Nicht nur die Financial Times, sondern jeden Blogger oder Twitter-Nutzer müsste man dann honorieren. 2013 unterbreitete Jaron Lanier in seinem Buch Who Owns the Future den Vorschlag, dass die Social-Media-Konzerne ihre User bezahlen sollten. Im Deutschlandfunk-Interview sagte er, die Lösung ist also, das Netz in ein altmodischeres Business zu transformieren. Ein Geschäftsfeld, bei dem jeder, der etwas nützt, ein Käufer, ein Kunde ist und jeder, der im Netz Informationen bereitstellt, ein Verkäufer. Jeder kauft und verkauft, wie in jedem anderen Markt. Wenn jemand einen erfolgreichen Beitrag macht auf Facebook oder Twitter und damit den Wert der Plattform insgesamt erhöht, dann sollte diese Person dafür bezahlt werden.
Das wäre die totale Kommerzialisierung des Internets. Das will auch Jaron Lanier so, damit jeder davon profitiert. Aber was heißt hier profitieren? Wir reden hier von ein paar Euros. Gucken wir nur mal auf Instagram. Ja, 2 Milliarden aktive User. Der Umsatz der Plattform betrug im letzten Jahr 50 Milliarden Dollar. Also wenn man das jetzt durch die Anzahl der User teilt, dann würde jeder User mal davon ausgegangen, dass alle gleich viel aktiv sind und posten, $25 erhalten. Naja, was will man damit machen? Und wir müssen ja noch hinzufügen, dass Umsatz nicht Gewinn bedeutet.
Ja, wenn ich nur kurz unterbrechen darf, also diese $25 pro Person, die würden ja nicht gleichmäßig verteilt, sondern du hast es ja, oder ich hatte es ja vorgelesen eben, da soll ja schon geguckt werden, wer hat was besonders Erfolgreiches gepostet. Das heißt, eigentlich wäre das hier auch wieder nur der Schutz der Größten. Also wir hatten das ja gesehen bei diesen Debatten über den Schauspielerstreik in Hollywood, dass in Wahrheit ja auch nur sehr wenige da so richtig viel draus ziehen. Genauso ist es hier natürlich auch, dass wir sehen, nur die Top-User, die werden dann gutes Geld verdienen, aber die sind ja im Regelfall auch so da recht eifrig dabei, Geschäftsmodelle zu entwickeln und die normalen Leute hätten da nichts von.
Ja, es ist dann im Prinzip wie beim YouTube-Partnerprogramm, wo man ab einer gewissen Aufrufzahl dann auch mit beteiligt wird, aber natürlich die Ausschüttung nur dann wirklich relevant ist, wenn man jetzt hunderttausende Klicks einsammelt.
Und dann wäre, sorry, ich will dich ungern nochmal unterbrechen, aber auch dann wäre ja wirklich die interessante Frage, nach welchem Kriterium wird dann beispielsweise bemessen, wie viel Profit darf die Firma machen, wie viel von dem Gewinn muss aber auch ausgeschüttet werden an die User. Also auch dafür kann es ja keine objektive Grenze geben. Also entweder man sagt, es bleibt wie es ist, oder man sagt, alles wird quasi sozialistisch in irgendeiner Form, nach irgendeiner Form der Gerechtigkeit verteilt. Aber wenn man sagt, das soll ein geschäftsbringendes Modell sein, dann kann man dafür keine objektive Schranke finden.
Ja, es gibt ja einen, der hat es tatsächlich versucht, Justin Bieber. Der wollte ja Instagram das aufnötigen, dass wenn er dorthin kommt und ein Profil macht, dass er dann von Instagram Geld dafür bekommt, dass er postet. Und das wäre dann genau dieser Effekt, also wenn man diese Lanier-Vorstellung umsetzen würde, dass Justin Bieber und Kim Kardashian dann noch einige Millionen von Instagram bzw. Meta bekommen. Andreessen Horowitz haben ja auch auf den unermesslich großen bürokratischen Aufwand hingewiesen. Wie soll das eigentlich bewerkstelligt werden? Wem wäre damit geholfen? Und würde nicht so eine Einengung von Fair Use auch unabhängige Creator einschränken? Ja, also das ist ja das Ding. Wenn man jetzt anfängt und sagt, die Digitalriesen müssen bluten, dann kann das aber auch irgendwann bedeuten, dass Leute, die auf ihrem Blog irgendwas zitieren, plötzlich sich erstmal eine Erlaubnis dafür einholen müssen oder so. Kommerzielle Unternehmen greifen auf das zurück, was die Menschheit produziert hat. So kann man das jetzt beobachten bei KI. Man kann das aber auch bei ganz vielen anderen Fällen sehen. Nehmen wir ein Biotech-Unternehmen, ja, ein Pharmakonzern, was auch immer. Ja, die sind so erfolgreich, weil es eine Grundlagenforschung gibt, die von Steuern mit Steuermitteln finanziert wurde, und die bauen darauf ein profitables Geschäft auf. Aber so ist es. Nur weiß ich jetzt nicht, ob wir damit so was ganz Neues gerade bei KI erleben oder nicht etwas Grundsätzliches noch einmal in Variation sehen.
Unternehmen machen ja auch beispielsweise dann gute Profite, wenn die Infrastruktur, sei sie digital oder analog, gut funktioniert. Auch diese wurde von den Bürgern mitfinanziert. Die Unternehmen haben durch die Gewerbesteuer ihren Anteil daran, und folglich könnte man darüber nachdenken, ob man anstelle der Urheberrechtsdebatte lieber über höhere Steuern für KI-Unternehmen sprechen sollte. Es würde dann natürlich nur das Problem ganz anders auflösen. Da würde dann also nicht gesagt werden, die KI-Unternehmen sind anderen Zeitungsunternehmen, deren Artikel sie kostenlos nutzen, was schuldig, sondern dann würde man sagen, die KI-Unternehmen sind der Allgemeinheit etwas schuldig. Ja, da würde man also auch das Eigentumsrecht ein bisschen hintanstellen. Wir können aber auch mal grundsätzlicher werden, noch zum Abschluss. Im Kapitel zur Akkumulation, das schreibt Gunter Willing im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus, die Arbeiter produzieren beständig mittels fremdes Eigentum, weil sie vor Eintritt in den Produktionsprozess das Recht auf Benutzung ihrer Arbeitskraft dem Kapitalisten gegen ein Äquivalent abgetreten haben.
Was ist denn jetzt das Digitale, Äquivalent im Digitalen? Wir erhalten nicht, wie Nanier es fordert, Geld. Aber man könnte bei Social Media sagen, wir dürfen es kostenlos nutzen. Bei den KI-Modellen ist es schon wieder ein bisschen anders. Ja, die Beta-Versionen sind gratis, die Pro-Versionen kosten meist 20 Euro Abo im Monat. So produzieren wir alle, die wir Blog-Einträge verfassen, YouTube-Videos kommentieren, Bücher oder Reddit-Posts schreiben, Inhalte. Wir arbeiten also für die KIs, aber wir erhalten kein Äquivalent. Die Nutzung müssen wir dann auch noch kaufen. Also Marx beschreibt ja im Kapital, in diesem Kapitel zur ursprünglichen Akkumulation, dass das Kapital als das übergreifende Subjekt des Prozesses sich durchaus gewaltsam Besitz aneignet. Und einen solchen Akkumulationsprozess erleben wir gerade in der digitalen Sphäre. Aber die KI macht also jetzt nicht irgendwie Halt vor der digitalen Welt nur, sondern wir sehen ja gerade durch schon das erwähnte Google Books oder Street View und neue Methoden jetzt, mit der man auch die wirkliche Welt quasi einscannen will und lesbar machen will für KI, dass das auch in die analoge Welt hinausgeht. Und man kann sagen, also dass jetzt so eine neue ursprüngliche Akkumulation stattfindet, ja, dass man jetzt eigentlich sagt, ja, die Straße gehört eigentlich wem? Also zum Beispiel der Kommune oder dieses Haus gehört jemand, der privat dort wohnt. Und dennoch fotografiert man es ab, nimmt diese Daten und macht damit irgendetwas draus. Also eigentlich erleben wir jetzt nochmal so durch diese digitalen Fortschritte eine zweite Akkumulationswelle.
Ja, wenngleich man es immerhin nicht mit einer gewaltsamen Enteignung zu tun hat. Also das ist, glaube ich, schon wichtig. Es ist ja sogar eher so, dass man eigentlich Dinge hat, die ja zugänglich sind, die frei zugänglich sind, egal ob Straßen oder ob irgendwelche Postings im Internet. Das sind Dinge, die frei zugänglich sind, dessen Nutzung niemanden etwas kostet, also bis vielleicht auf die Daten, die man hergibt, wenn man sich auf diesen Plattformen anmeldet. Und so gesehen könnte man ja auch durchaus sagen, es hat ja was Progressives, dass diese öffentlich zugänglichen Daten genutzt werden, um daraus neue Programme zu machen, die dann ja auch der Öffentlichkeit in irgendeiner Form zugutekommen. Denn wir haben es hier ja mit Softwares zu tun, die oftmals, ich sag mal, von gut bezahlten Leuten geschrieben werden und die jetzt nicht auf einer schlimmen Ausbeutung fußen oder so, wo man also durchaus davon sprechen kann, dass hier eigentlich etwas für die Gesellschaft Nützliches entsteht, ohne irgendeine Form der Gewalt. Aber bleiben wir noch kurz bei dem, was Marx sagt. Marx sagt, die Produktionsmittel verwandeln sich sofort in Mittel zur Einsaugung fremder Arbeit. Es ist nicht mehr der Arbeiter, der die Produktionsmittel anwendet, sondern es sind die Produktionsmittel, die den Arbeiter anwenden. Und das ist schon auch eine Parallele, die wir zu heute ziehen können, auch wenn man jetzt nicht von Ausbeutung sprechen sollte, sicherlich. Alles das, was ohne jegliche kommerzielle Absicht produziert wurde, zum Beispiel die Kommentare unter dieser Podcast-Folge, die werden von den kapitalträchtigen KI-Modellen angeeignet und profitabel gemacht. Rosa Luxemburg hat später gezeigt, dass die ursprüngliche Akkumulation eigentlich ein permanenter Prozess des Kapitals ist und immer wieder so ein Innen-Außen-Verhältnis produziert. Etwas, das noch nicht nutzbar gemacht wurde und außen liegt, wird jetzt vom Kapital inkludiert, ja. Und die KI überwindet jedes Außen, beziehungsweise sie frisst es in Form von Daten auf. Und da ist einfach die Frage, wie man sich jetzt dazu verhält. Marx hatte ja nicht per se etwas gegen die technologischen Neuerungen seiner Zeit, sondern dagegen, wie sie im Kapitalismus genutzt wurden. Und damit muss man sich dann als Linker sicherlich auch heute rumschlagen mit dieser Frage, wie man sich zu diesen Eigentumskonflikten verhält.
Ja, und wie man auch gewisse Dinge demokratisieren kann, insofern als diese reinen Kapitalinteressen natürlich auch meinen, man nutzt die KIs für ganz viel, was Profit ergibt, aber nicht die Menschheit weiterbringt. Also ob damit dann nur noch Krankheiten aufgespürt und geheilt werden, ja, für manche Zweige wird das interessant sein, aber es wird auch sehr viel Energie verwendet werden für irgendeinen Unsinn, den die KIs schaffen. Und das ist aber dann wieder eine ganz grundsätzliche Frage, wie wollen wir unsere Wirtschaft organisieren?
Das passiert ja heute auch schon. Also wenn Superjachten rumfahren, ist es auch eine Energieverschwendung.
Ja, und Urheberrechtsurteile werden daran wenig ändern. Die künstliche Intelligenz ist in kapitalistischen Verhältnissen immer zuerst eine Dienerin des Kapitals und dann, wenn man Glück hat, auch noch eine Dienerin der Menschheit. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!